wie Jesus unterging. Die Leidensgeschichte wird von allen vier Evangelisten ungefähr mit gleicher Ausführlichkeit erzählt. Aber mehr als noch vorher spitzen sich die beiden Typen, der synoptische und der johannäische, am Ende ihrer Aufgabe gegeneinander zu. Bei Johannes ist eine älteste Überlieferungsschicht zugänglich geblieben. Wenn wir die Verwirrung, in die sie verstrickt ist, lockern, löst sich uns auch für diese letzte Strecke der Zusammenhang. Erstens. Wir verfolgen die einzelnen Stationen der Leidensgeschichte im Hinblick auf die doppelte Bezeugung durch die drei ersten Evangelien und dann durch das vierte. Die Verhaftung. Es sind nicht die gleichen Personen, die den Judas Iskariot begleiten und die Verhaftung vornehmen. Nach den beiden ersten Evangelisten ist es eine Schar, die mit Stöcken und Säbeln bewaffnet sind. Sie kommen von der Partei der Hohenpriester, der Schriftgelehrten und der Ältesten. Markus 14, 43 bis 15, 1. Markus spricht vom Sanhedrin und zählt dessen Mitgliedschaft auf. Es geht daraus hervor, dass dessen Agenten die Verhaftung vornehmen. Lukas spricht nur von einer Menge. Lukas 22, 47. Die Agenten können nur Begleiter einer militärischen Abteilung sein, die von einem Centurio befehligt ist. Also bemächtigten sich die Kohorte des Jesus, der Zenturie und die Agenten der Juden und banden ihn. Johannes 18, 12. Der jüdische Prozess. Die Erscheinung Jesu vor dem Hohen Rate wird bei Johannes so erzählt. Jesus wird erst vor Hannas gebracht, dem Schwiegervater des Kaiphas, dem Hohenpriester dieses Jahres. Johannes 18, 12 bis 14. Petrus und ein anderer Jünger folgen. Der Letztere kannte den Hohenpriester. Er führt Petrus in den Hof ein und so weiter. Johannes 18, 15 bis 18. Jesus verantwortet sich vor dem Hohenpriester über seine Lehre. Johannes 18, 19 bis 23. Hannas schickt Jesus gefesselt zu Kaiphas. Johannes 18, 24. Johannes erwähnt den Sanhedrin nicht so, als ob dieser in der Sache eine Sitzung abgehalten hätte. Auch wird bei ihm nicht in aller Form ein Urteil von Seiten der jüdischen Behörden gefällt. Die Überführung zu Pilatus erfolgt, ehe irgendeine Verurteilung über Jesus ausgesprochen worden ist. Der Hohenpriester scheint sich mit einem Verhör des Verhafteten zu begnügen, während bei Markus ein richtig versammelter jüdischer Gerichtshof ein wirkliches Urteil spricht. Jesus vor Pilatus. Der Bericht des Verfahrens vor Pilatus ist bei Johannes sehr viel ausführlicher als bei den Synoptikern. Markus erzählt nur, Jesus hätte dem Verhör des Pilatus hartnäckiges Stillschweigen entgegengesetzt. Markus 15,2-5. Da der Statthalter die Gepflogenheit hatte, bei jedem Feste einen Gefangenen loszugeben, bietet er den Juden die Freilassung des Jesus an. Sie widersetzen sich und bitten sich Barabbas aus. Pilatus fragt, was denn mit Jesus zu geschehen habe. Antwort: Kreuzige ihn. Er fragt ferner, was Jesus dem Böses getan habe. Angesichts des jüdischen Drängens gibt er nach. Jesus wird den Soldaten übergeben, um mit Ruten getrieben und gekreuzigt zu werden. Markus 15,6-15. Bei Matthäus wird Pilatus von seiner Frau, die von Jesus geträumt hat, gewarnt und wäscht seine Hände in Unschuld. Matthäus 27,19. Lukas lässt Pilatus erklären, er finde an Jesus keine Schuld. Lukas 23,2-5. Da das Volk wütet, Lukas 23,5, sendet er Jesus zu Herodes. Dieser kann keinerlei Bescheid aus Jesus herausbekommen. Lukas 23,6-10. Er sendet Jesus zu Pilatus zurück, nachdem er ihm zum Spott einen Purpurmantel umgetan hat. Lukas 23,11 folgende. Jesus erscheint zum zweiten Male vor Pilatus, der abermals dessen Unschuld feststellt und Freilassung vorschlägt nach vollzogener Geißelung. Lukas 23,13-16. Dann gibt er dem Toben des Volkes nach. Lukas 23,18-25. Johannes steht nun Lukas am nächsten. Überdenkt man den Widerspruch der Berichte, die doch sichtbar ineinander überspielen, so erscheint eine Verurteilung durch die Juden wenig wahrscheinlich. Einmal scheinen die Juden in jener Zeit kein staatliches Recht zur Fällung von Bluturteilen besessen zu haben. Johannes 18,31. Und sodann war die Hinrichtung am Kreuz eine spezifisch römische Todesart. Johannes 18,32a. Ferner ist zu bedenken, wenn Johannes sagt, die Juden kreuzigen Jesus, Johannes 19,18,19, steht er sich selbst im Lichte, da er mehrmals durchblicken lässt, römische Soldaten hätten die Henkersdienste an Jesus verrichtet. Das Schild am Kreuz, der Titulus, trägt durchaus römische Spur. Die Kreuzigung wird im Zusammenhang mit dem Würfelspiel um die Kleider ausdrücklich als eine Tat des römischen Militärs hingestellt. Auch sind es Soldaten, die den Schächern die Knochen brechen und Jesus mit dem Lanzenstich die Seitenwunde beibringen. So taten die Soldaten, sagt Johannes von alledem ausdrücklich. Johannes 19,23. Die genaue Vergleichung der vier Passionsberichte zeigt die Überlieferung über den Kreuzestod zur Zeit der kanonischen Festlegung noch im Flusse, da sie allerhand widersprechende Bestandteile mit sich führte, jedoch dennoch eine Einheit bildet. Verschiedene Einflüsse haben die Verschleierung verursacht, namentlich eben die begrifflichen Bestrebungen der Urgemeinde, eine irreführende oder günstige Bedeutung des römischen Anteils auszuschließen. Vor allem handelte es sich darum, die Leidensgeschichte so vorzutragen, dass die Loyalität der römischen Oberherrschaft nicht in einem schiefen Lichte dastand. Nun befand man sich ja mitten in der Heidenbekehrung. In Rom blühte die größte Christengemeinde der Welt, da musste unbedingt verhütet werden, dass Pilatus, der kaiserliche Beamte, als der Mörder von Jesus Christus hingestellt wurde. Pilatus wäscht sich ja auch buchstäblich rein. Bei Johannes sind uns nun noch Bruchstücke erhalten von der früheren Erzählungsschicht, die unter diesen politischen und propagandistischen Bedenken noch nicht zu leiden hatten. Bei ihm wird Jesus durch den Tribunen und seine Kohorte festgenommen. Dieser Einzelzug ist deshalb als ursprünglich anzusehen, weil er dem Strich der Erzählungstendenz zuwiderläuft, den Juden alle Schuld aufzubürden und dennoch stehen geblieben ist. Dass Jesus durch den Sanhedrin zum Tode verurteilt worden sei, ist eine Erfindung, die begreiflich ist, wenn man sich eben als bewegenden Antrieb der Urgemeinde für die Bildung der Überlieferung den Hass auf die Juden als die Mörder des Herrn vorstellt. Doch scheint der Hohe Rat in der Tat eine Rolle gespielt zu haben. Pilatus hat sich von ihm offenbar ein theologisches Gutachten ausgebeten, um sicherzugehen, dass die Juden nachher ihm nicht einen Rechtsirrtum beimaßen. Es ist durchaus möglich, dass ein solches theologisches Urteil abgegeben wurde, da die Apostelgeschichte im Kriminalfall des Paulus ebenfalls von einem solchen Gutachten berichtet, das der Sanhedrin der römischen Militärinstanz ausgestellt habe. Argonauten 22, 30. Zweifellos wird durch diese Hinweise die Unterschicht der Überlieferung, die bis dahin durch die frühe Kultlegende des Kyrios Christos zugeschüttet war, genügend ausgeschält, um nicht länger mehr zu verkennen, dass die Mitwirkung der Römer an der Hinrichtung sehr viel weiter ging als nur bis zu den doch jetzt sehr unklaren Hilfsdiensten des Prokurators und seiner Organe, wie sich das die Urgemeinde unter mancherlei Beweggründen zurechtlegte und deshalb die Passionsgeschichte mit der entsprechenden Färbung versah, als hätte Jesus mit dem Messiasbekenntnis vor dem hohen Priester sein Leben verwirkt. An einem solchen Bekenntnis hatte die Urgemeinde für ihre Apologetik ein so großes Interesse, dass dieser Wunsch zum Vater der betreffenden eindrucksvollen Szene geworden ist. Wir sahen schon, dass in der Seele des Jesus schwerlich die Voraussetzungen für die Geschichtlichkeit eines solchen Vorfalls gegeben waren. Nun hat namentlich sie den ursprünglichen Charakter der Leidensgeschichte verändert, der auf einem politischen Militärprozess beruhte, wie er auch gegen andere Volksunruhen rasch angestrengt zu werden pflegte in aufstandsverdächtigen Provinzen. Bei beiden Verhören besteht das entscheidende Verhalten des Jesus in einem hartnäckigen Stillschweigen vor dem Hohenpriester, Markus 14,61, Matthäus 26,63 und vor Pilatus, Markus 15,5, Matthäus 27,14. Dieses Verhalten lässt an eine Nachahmung des leidenden Knechtes, Jesaja 53,8, denken. Aber auch der Pythagoras-Roman, seine Einwirkung auf die evangelische Anekdotenbildung, ist durch andere Belege stellenweise erwiesen, spricht hier mit. In die Flucht nach einer verlorenen Schlacht hineingerissen, bleibt der Weise vor einem blühenden Wickenfelde stehen, ruft aus, lieber umkommen als reden, und wird dann von feindlichen Syrakusanern eingeholt und niedergemacht. Dies ist die Fassung seines Endes in den Philosophenbiografien des Diogenes Laertius. Die Kreuzigung. Etwas verschieden von den Synoptikern und in einigen Punkten sie ergänzend, meldet Johannes, Jesus wird von Pilatus, den Juden, zum Zweck der Kreuzigung ausgeliefert. Johannes 19,16. Jesus trägt sein Kreuz und wird auf Golgatha mit zwei anderen gekreuzigt. Johannes 19,17 folgende. Pilatus lässt den Titulus anbringen und belässt ihn, trotzdem die Juden gegen den Inhalt der Aufschrift Verwahrung einlegen. Johannes 19, 19-22. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, teilen seine Kleider. Johannes 19,23 folgende. Zu Füßen des Kreuzes stehen mehrere Marien. Außerdem der Mutter Maria entsprechend der Lieblingsjünger und Sohn Johannes, der Evangelist. Johannes 19, 25-27. Jesus verlangt zu trinken. Man reicht ihm einen Schwamm, getränkt mit Essig, der an der Spitze eines Ysop-Zweiges befestigt ist. Er trinkt und stirbt. Johannes 19, 28-30. Die Juden verlangen, dass die Leichname der Hingerichteten des Festtages wegen weggenommen werden. Johannes 19, 31-37. Endlich der Lanzenstich. Nur einer der Soldaten durchbohrte ihm die Seite mit einer Lanze und es floss Blut und Wasser daraus hervor. Johannes 19,34. Simon von Kyrene ist unterdrückt, damit das volle Licht auf den kreuztragenden Jesus falle. Dagegen hat Johannes die beiden Schächer beibehalten, weil sie für den Lanzenstich nötig waren und sich als auffälliger Zug in der Überlieferung schon zu sehr festgesetzt hatten. Abgesehen von den übrigen Retuschen des vierten Evangelisten, die nicht von Belang sind, erscheint der Lanzenstich als ein dogmatisches Mysterium der esoterischen Tradition, aus der auch sonst die Keime der eigentlichen urchristlichen Christologie hervorgegangen sind. Die Motive, Wasser und Blut, also die Elemente der Taufe und Eucharistie, erscheinen hier mit massivem Heilsmaterialismus, dem Leichnam des Heilandes buchstäblich abgezapft, unter dem Schutz zweier zu diesem Zwecke weit herbeigeholter Schriftstellen. Exodus 12,46, Zacharia 12,10. Die Urgemeinde selbst hat sich zunächst noch unmittelbarer als mit einer theologischen Theorie am Tode ihres Herrn beteiligt, nämlich in einer rein menschlichen Teilnahme, die einem psychologischen Verständnis in hohem Maße gleichkommt. Hatte sie für Gethsemane das Wesen des seelischen Erlebnisses in dem Abschied erkannt, den der Heiland von dem Ereignis des immer aufs Neue erwarteten, aber auch jetzt wieder hinausgeschobenen Reichsanbruchs nehmen musste, so versetzte sie sich nun mit richtiger Einfühlung in seinen verzweifelten Herzenszustand. Wieder nicht Todesangst oder Zusammenbruch seines Glaubens an Gott, er selbst war aus dem Umlauf der göttlichen Reichskräfte nun ausgeschaltet. Mein Gott, warum hast du mich entlassen? Dies dürfte der tiefste Sinn der Anwendung sein, die Markus 15,34, Matthäus 27,46, der Anfang des 22. Psalmes auf den Gekreuzigten im Augenblick des Todes gefunden hat. Der Inhalt an sich wies wohl die Verzweiflungsklage des hingerichteten Verbrechers auf, der nach Hilfe schrie, Psalm 22,12,20, und aus dessen Einzelzügen Volksverachtung, höhnischer Hinweis auf Selbsthilfe, Körperqual, Gewandverlosung, Psalm 22,7-9, 15 folgende, 19, selbstständige Episoden der Passionserzählung geworden sind. Auch ein anderer, ähnlich lautender Psalm steuerte eine eigene Szene bei. Beim Durst die Tränkung mit Essig. Psalm 69, 22, Markus 15, 36, Matthäus 27, 48, Johannes 19, 28, folgende, vorher schon Wein und Galle, Markus 15, 23, Matthäus 27, 34. Die Gesellschaft von zwei Verbrechern, Markus 15, 32b, Matthäus 27, 44, Lukas 23, 39-43, erwuchs ebenfalls aus der Stimmung der beiden Hinrichtungspsalmen. Aber da es sich um den Gottessohn handelte, der litt, so quälte ihn auch in der Leibespein mehr noch die Seeleneinsamkeit, unnütz geworden zu sein und den Dienst für die Gottesherrschaft nicht mehr zu versehen. Das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde, ist unter dem Mobiliar der Weltgeschichte weitaus an die Spitze aller Kronen und Throne und Siegestrophäen getreten. An ihm müssen auch rein vor dem Forum der Wissenschaft letzten Endes alle Versuche, die konkrete Geschichtlichkeit der synoptischen Jesusgestalt zu leugnen, scheitern. Es ist nicht auszudenken, wie denn nur Paulus eine Theologie des Kreuzes hätte aufstellen können, wenn nicht die historische Kreuzigung ihn in seinen religiösen Grübeleien so sehr beschäftigt hätte, wie er an einigen Stellen seiner Briefe andeutet. 1. Korinther 1, 23, Galater 6, 14, Philipper 3, 18 und sonstige. Das Ärgernis, das ein von seinen Anhängern als Christus ausgebotener Jude den gemeinsten Verbrechertod am Schandpfahl erlitten haben sollte, empörte seinen jüdischem Blut entsprungenen Stolz so, dass er diese Sekte um ihres nichtswürdigen Oberhauptes willen erst wütend verfolgte, bis er dann im Zusammenhang mit den österlichen Gesichten, deren eines ihn selbst ereilte, den tiefen Sinn dieser Heilsschmach ergründete und daraus den Grundpfeiler seines kosmischen Erlösungssystems mauerte. Unerfindlich müsste es bleiben, wie Paulus selbst gelebt und seine Hauptbriefe verfasst haben soll, wenn das Kreuz nicht eine historische Tatsache ersten Ranges wäre. Deren Leugnung würde die Mythos-Theoretiker mit der Beweispflicht belasten, auch die ganze paulinische und überhaupt die neutestamentliche Literatur durch eine ungeheuerliche Mystifikation zu erklären, hinter der irgendwelche federführende Kobolde dem Spätjudentum und dem Vulgärsynkretismus eine Nase treten. Hat Paulus gelebt und geschrieben, dann ist auch Jesus am Kreuz gestorben. Es hat denn auch die Forschung sich in Vermutungen erschöpft, wie wir uns dieses weitaus einflussreichste Inventarstück geschichtlichen Geschehens, das jemals auf überlieferte Ereignisse einwirkte, vorzustellen haben und etwa folgende Tatsachen aus der zeitgenössischen Profanliteratur zusammengestellt. Simon bekam nur das Querholz, Patibulum, zu tragen. Markus 15, 21. Dieses wurde nicht auf dem Ende des Stammpfostens befestigt, weil sonst das übliche Täfelchen, das die Schuldangabe trug, nicht mehr hätte obendran angebracht werden können. Markus 15, 26. Matthäus 27, 37. Sein Kreuz war bis zu 3 Metern hoch, wenn der etwa 1 Meter lange Hyssopzweig heraufgereicht wurde. Johannes 19, 29. Die Hängelage des Körpers erschwert die Ausatmung und führt zur Erstickung. Und was solcher Meinungen mehr sind. Entscheidend für ein Eingreifen des Kreuzes in den Lauf der Erdgeschichte war aber nicht die äußere Dinglichkeit seiner Gestalt, sondern die vorbestimmte Eignung dieser Gestalt zum symbolischen Urzeichen an dem eine innerste Empfänglichkeit des menschlichen Herzens nun Feuer fangen sollte. Es war einst den Kirchenvätern nicht unlieb, als sie auf die große Bedeutung hinweisen konnten, die dem Kreuzeszeichen in der heidnischen Symbolik zukam. Im Kreuz oder am Kreuze stehend wurde Gott schon in der ausklingenden älteren Steinzeit verehrt, dann brach die hohe Kultur des Rentierzeitalters je ab. Vom Magdalien bis zum Azylien steigern sich die Funde von Kreuzen in allen Formen. Radkreuz, mehrbalkiges Kreuz, Schrägkreuz, Kreuz im Rechteck oder im Ring. Es fehlt auch in den Felszeichen des Neolithikums und des jüngeren Paläolithikums, dem ganzen ozeanischen Rande Europas, von Skandinavien bis nach Spanien entlang, an keiner einzigen Landesküste. Als ein solches rohes Kultzeichen wandert von da das Kreuz nach Osten auf drei Wegen: im Festland, Donau, Balkan, Südrussland nach Vorderasien, Mittelmeer, Kreta, Zypern nach Syrien, Nordafrika, Ägypten, Rotes Meer nach Tigris, Euphrat. Alles deutet auf einen gemeinsamen Strahlungsherd im ferngrauen Westen der späteren Gralsheimat hin. Im antiken Mittelalter der altägäischen Kultur führen die seetüchtigen Philister das Kreuz im Diskus von Phaistos auf Kreta mit dem Dreizack zum Gerüst. Es stammt nicht vom Orient, sondern ist mit den Nordvölkern von Sonnenuntergang in den Wellenseilen ihrer Kultur irgendwie angerollt gekommen. Aber auch nach der Rassenmischung in Vorderasien lebte das Kreuz weiter. Davon handelt Johann Jakob Bachofen in der Gräbersymbolik. Zitat: Das Kreuz erscheint mit den Dioskuren verbunden. Die Durchkreuzung der Fäden in der Technik des Webstuhls, ihr abwechselndes Hervortreten und Verschwinden, schien ein vollkommen entsprechendes Bild der ewig fortgehenden Arbeit des Naturlebens darzubieten. Die ephesinische Diana führt häufig das Kreuz. Darauf ruht die Bedeutung des ägyptischen Tau, des Sororium Tigillum, darauf nicht weniger die Bedeutung der Kreuzwege. Die Verbindung der beiden Geschlechter in Form einer senkrechten, auf die waagrechte fallenden Linie gedacht, wird durch die Figur des Kreuzes dargestellt. Zitat Ende. Aus allem lässt sich ermessen, was für einen geistigen Überwindungskampf das Urchristentum aufzuwenden hatte, um das historische Kreuz, an dem Jesus sein Leben aushauchte, zum Mittelpunkt des Glaubens an ihn zu machen. Sein theologischer Theoretiker Paulus sah darin das Sinnbild für den Querstand des Pneumatischen zum natürlichen Menschen. Die Grablegung. Noch einmal ein von allen vier Evangelisten verbürgter Eigenname, Josef von Arimathia. Markus macht aus ihm einen Ratsherrn, der auf das Reich Gottes gewartet habe. Markus 15, 42 folgende. Lukas fügt bei, er sei aber mit dem Sanhedrin im Todesurteil nicht einig gegangen. Lukas 23, 50 folgende. Und bei Matthäus wird noch gar ein Jünger aus ihm. Matthäus 27, 57 folgende. Bei Johannes wird er zum Geheimjünger, der auch folgerichtig von dem anderen Geheimjünger Nikodemus sich begleiten lässt. Johannes 19, 38 folgende. Von Freidenkern wird der Auferstehung gelegentlich Grund und Boden entzogen durch die Annahme, Jesus sei überhaupt gar nicht begraben worden. Wenn die Römer den Prozess durchgeführt haben, dann galt römisches Halsrecht. Der Stauros, Galgen und Pranger zugleich, schließt Bestattung aus. Der Leichnam des Verbrechers wird auf den Schindanger geworfen, dem Aasgeier zum Fraße. Es wurde da kaum je eine Ausnahme zugelassen. Diese hochnotpeinlichen Sitten wurden brutal gehandhabt. Demnach müsste für Jesus statt von einem leeren Grabe überhaupt von keinem Grabe die Rede sein. Im interreligiösen Verehrungsbestande kommt der leer gewordene, versiegelte oder verriegelte Leichenbehälter vor, aber nur äußerst selten. Im krotonischen Sagenkreise nicht für Pythagoras selbst, jedoch für seinen Schüler Aristoas und in der Alkmene-Legende. Die Einbalsamierung des Leichnams mit Wohlgerüchen, Markus, Lukas, ist nicht jüdischer Brauch, sondern griechisch oder römisch. Zweitens. Woher mag uns nun diese Kunde vom Leiden vermittelt sein? Wer waren die Zeugen, die dafür in Betracht kämen? Der Text des Markus weist drei Spuren auf. Einmal bei Anlass der Kreuztragung. Und sie führten ihn hinaus, ihn zu kreuzigen, und nötigten einen Vorübergehenden, Simon von Kyrene, der von Phäde kam, den Vater des Alexander und Rufus, sein Kreuz zu tragen. Markus 13, 21. Nun nennt auch Paulus einen Christen dieses Namens. Grüßet den Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch die meine ist. Römer 16, 13. Sollte es sich um die gleiche Persönlichkeit handeln, was ja natürlich ebenso gut der Fall als nicht der Fall sein kann, so hätte dieser Zeuge von seinem Vater her die Vorfälle unter dem Kreuz genau berichten können. An zweiter Stelle kämen in Frage einige Frauen und wohl spätere Mitglieder der Urgemeinde. Es waren aber auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, darunter Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus des Kleinen und des Jesus und Salomo, die ihm, solange er in Galiläa war, nachfolgten und ihm dienten, und noch viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem heraufgekommen waren. Markus 13,40 folgende. Die Maria von Magdala aber und die Maria des Jesus schauten zu, wo er beigesetzt wurde, und wie der Sabbat vorüber war, da kauften die Maria von Magdala und die Maria des Jakobus und Salomo Gewürze, um ihn einzusalben. Markus 13, 47, 16, 1. Das Trauergeleite, der zur Hinrichtung, Grablegung und nachher zur verschlossenen und versiegelten Felsengruft zugelassenen Jüngerinnen, kann für einen historischen Zug gelten. Nach den jüdischen Rechtsverhältnissen, in denen die ursprüngliche orientalische Auffassung nachwirkt, dass das weibliche Geschlecht außerhalb des Gesetzes stehe, liefen weibliche Anhänger und Sippengenossen eines Hingerichteten durch Anwesenheit auf der Richtstätte keine Gefahr, während männliche Mitläufer unfehlbar ihr Leben verwirkt hätten, wenn sie sich auf dem Richtplatz hätten aufgreifen lassen. Endlich findet sich bei Markus eine merkwürdige Notiz über einen Jüngling, und zwar kommt eine solche Stelle, jede unabhängig von der anderen, zweimal vor. Indessen ein Jüngling folgte ihm, der weiter nichts auf dem Leibe hatte als ein Tuch, und sie griffen ihn, aber er ließ das Tuch fahren und entfloh ganz nackt. Markus 14, 51. Und beim Eintritt in das Grabmal sahen sie einen Jüngling sitzen zur Rechten, mit einem weißen Kleide angetan, und sie erschraken sehr. Markus 16, 3. Sicher hat der Verfasser der jetzigen Niederschrift diesen zweiten Jüngling sich als Engel gedacht, denn zur Zeit der Abfassung der Evangelien war das leere Grab und die dazu gehörige Komparserie von Engeln und Kriegern im Osterglauben der Urgemeinde fest eingeführt. Da nun aber bei Markus noch eine weitgehende Zurückhaltung ersichtlich ist, so fragt er sich doch, ob in seinem echten Schluss, Markus 16, 1 bis 8, nicht als Unterschicht eine frühere, jetzt übermalte Berichterstattung anzunehmen ist. Und da könnte man denn daran denken, es sei jener Jüngling, der in Gethsemane entfloh, einige Stunden vor der Kreuzigung in einem ebensolchen zeitlichen Abstand, einige Stunden nach der Kreuzigung auch beim Grabe erschienen, ehe die Frauen kamen. Man hat immer schon, und zwar nach der Lage der Dinge nicht anders als erfolglos, daran herumgeraten, was denn bei Markus die Erwähnung des Jünglings während der Verhaftung veranlasst haben könnte, da jene kurze Mitteilung jetzt ja völlig in der Luft steht. Der kleine Eintrag wäre ganz unerklärlich, wenn nicht irgendeine Zeugenschaft dahinter stände, und vermutlich doch eine solche, die mit den von Markus verwendeten Berichten etwas zu tun hat. Da aber im echten Markusschluss bei der Grabstätte außer dem weißen Kleide, der bekannten Uniform des apokalyptischen Apparats bei einer Epiphanie, durchaus nichts Wunderbares am Ostermorgen sich ereignet, als eben die Feststellung des leeren Grabes, so könnten wir hier wohl noch ein Bruchstück echten Zeugenberichtes vor uns haben. Es hätte dann jener Jüngling von Gethsemane auf seine Weise den Todesgang bis zur Grablegung irgendwie belauscht. Neben der Familie des Simon von Kyrene und den verschiedenen von Markus aufgezählten Frauen für den authentischen Bericht der Kreuzigung und Grablegung wäre auch an ihn als späteren Gewährsmann der Urgemeinde zu denken. Eine ganze Reihe der Ostergeschichten stellt sich so dar, als sei durch die Kreuzigung der Umgang des Jesus mit seinen Anhängern auf kurze Dauer unterbrochen und von ihm dann wieder aufgenommen worden. Demnach war der Auferstandene einfach wieder an seine frühere Umgebung zurückgekehrt. Von den Meldungen der Frauen, das Grab sei leer, heißt es: Und diese Reden schienen ihnen ein grundloses Gerede zu sein. Lukas 24,11. Auch sonst hinterließen die Anwandlungen von Zweifeln eine gewisse Spur. Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, sogar wenn einer von den Toten auferstände, sie würden sich nicht überzeugen lassen. Lukas 16,31. Der Auferstandene bekundet seine wiedergewonnene oder überhaupt nicht eingebüßte Menschlichkeit dadurch, dass er seine Gliedmaßen betasten lässt und die alte Tischgemeinschaft wieder aufnimmt. Die Begegnung mit Thomas, dem Ungläubigen, Johannes 20,27, und die Begegnung auf dem Wege nach Emmaus und in der dortigen Herberge, Lukas 24,30 folgende, bezeugen dies. Desgleichen die Erscheinung vor den versammelten Jüngern. Was habt ihr denn, dass ihr so verwirrt seid? Und weshalb erheben sich Zweifel in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Lukas 24,38 folgende. Alle diese scheinbar naiven und ungekünstelten Erinnerungen stellen nur einen nebensächlichen Niederschlag der Auferstehungsgewissheit innerhalb der Urgemeinde dar. Aus einer solchen Auffassung wäre niemals eine Jesusgemeinde, wie sie dann erstand und verfassungsfähig wurde, ins Leben getreten. Das konnte nur eine Hoffnung zustande bringen, über deren Bestehen und Wirksamkeit wir namentlich durch Paulus unterrichtet sind in seiner Liste der Ostergesichte. 1. Korinther 15, 3-8. Und hier nun werden wir die eigentliche Kraft gewahr, die dem bei Lebzeiten entstandenen Glauben an Jesus nun die volle Entfaltung verleiht. Der gewaltige Windstoß, der das Segel bauscht, es ist der Glaube, Jesus sei der in den alttestamentlichen Schriften verheißene Messias. Dieser urchristliche Weissagungsglaube ist es denn auch, der sich sofort des Kreuzes auf Golgatha bemächtigt und namentlich durch die Anwendung des 22. Psalmes, aber auch anderer alttestamentlicher Stellen aus Jesajas und Sacharja den Rückblick auf das abgelaufene Leben des Vollendeten mit der dogmatischen Schicht überzieht. Ebenso ist aus der Erinnerung an das historische Abendmahl die Vorstellung von Christus als dem göttlichen Osterlamm erwachsen. In der Tat, unser Osterlamm ist geschlachtet worden. Es ist Christus. 1. Korinther 5, 7. Und dann später die johannäische Formel: Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Johannes 1, 29. Diese Symbolkraft blieb mit der menschlichen Gestalt und Lebensführung des gekreuzigten und Auferstandenen, an den der Glaube nun unaufhaltsam um sich griff, verbunden. Als eine solche menschliche Gestalt rückte der einst irdische Jesus auf immer da schwebend über die menschliche Linie empor und kam stets nur als Verehrungsbesitz, niemals als Kultuserreger für die nach ihm sich nennende Religion in Betracht. Die wissenschaftliche Beurteilung des Christentums bleibt dabei stehen, den von Jesus erschaffenen Glauben an Gott als seinen heißen Wunsch anzusehen, nach dem Leben in Gott, das alle Menschen in seinem Beispiele führen sollten. Der Glaube selbst hält sich für die Erfüllung dieses Wunsches und behält sich das Recht auf das innere Kriterium eines solchen Anspruchs vor. Historie und Psychologie können nur so viel feststellen, dass dieses Leben nach Wunsch wenig mit einem Hirngespinst zu tun hat. Unter welchen anderen Antrieben möchte aber die Urgemeinde zu so kräftigen Lebenszügen gelangt sein, wenn nicht durch die konkreten Berichte der Augenzeugen von ihm, so gefiltert und abgeschliffen sie im kanonischen Text auch auf uns gelangt sein mögen. Nur Erinnerung an historische Vorgänge konnten einen so ausgeprägten Abdruck realistischer Volksschilderung zurücklassen und nur im Banne unreflektierter Überlieferung konnte sich eine so frische Art des erzählenden Vortrags und wirklich wahrgenommener Charaktere ausbilden. Echtes Andenken wirkte stärker nach als literarische Ausstrahlungen und als alle sprachlichen und theologischen Spaltungen zwischen Palästina und dem Hellenismus. Der Blitz der Apokalyptik trug den zündenden Funken in den galiläischen Ebionitismus.